ARD Sounds.
Max Herre ist richtig sauer.
Fick deine Attacke, plus deine Starschnitte, weil die FK-Klecke auch Stöcke ohne in die Charts steckte. Ich muss was klar rücken, lass mich nicht in den Arsch fecken.
Hoppla, so harte Worte kennen wir von Max Herre ja eigentlich gar nicht. Also da muss schon ganz schön was vorgefallen sein. Die ganze Story hören wir gleich.
Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar, Mecker für Rapper.
Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart.
Das ist für die Heads, die Raps aus 0711.
Wie sieht's aus? Wollt ihr mehr?
Ein ARD-Podcast, produziert von SWR3.
Für den Pulsschlag, wir haben Geburtstag, Stuttgart-Urknall.
Hi, ich bin Felix.
Und ich bin Sandy und das ist Folge 3, Exklusiv-Interview.
Guck mal hier, die Bravo vom 5. August 99. 2,50 Mark hat die damals gekostet. Vorne drauf Sascha und Tarkan. Und dann hier steht auch schon klein drauf Max Herre, der Jesus von Benztown.
Haben wir extra für euch besorgt. Und da ist noch der Original Love-Detektor drin. Ne? Wenn man da drauf drückt auf diesen Punkt da mit dem Finger, dann zeigt der anhand der Körpertemperatur, ob man seinen Boy oder Girl anlügt oder nicht.
Das ist aber praktisch, auch wenn man selber vergessen hat. Ne?
Ja, habe ich gerade gelogen, ja oder nein? Auf jeden Fall wurde der Bravo damals hart vorgeworfen, dass sie gelogen hätte in ihrem Artikel Der Jesus von Benztown. Um den soll es hier auch gehen. Weniger um den Love-Detektor. Oh, guck mal, da sind noch ganz andere Seiten mit dabei. Ne? Okay, die lassen wir jetzt erstmal weg.
Ja, gehört nicht hierher.
So. Also, ich lese mal vor. Seine sanften Reime bewegen von Herzen, sein Charisma verzaubert. Okay, das passt ja noch. Max Herre vom Freundeskreis ist die neue Lichtgestalt im deutschen Hip-Hop, steht da. Unterschreibe ich, ja, du passt
ja. Ja, stimmt.
Die Fantas suchen bei ihm Rat. Die Fans verehren ihn wie einen Messias. Das ist over the top, oder?
Das stimmt. Die Fantas haben wirklich mal Rat gesucht und haben ja sich einen Teil von der Hook, ne, da haben sie sich helfen lassen bei MFG. Aber ansonsten total drüber. Auch witzig finde ich das hier. Max ist umgeben von einer magischen Aura, der sich kaum jemand entziehen kann. So eine Insiderin aus der Stuttgarter Szene. Sein Wort ist Gesetz. Er ist der Jesus von Benztown. Und jetzt? Fans pilgern ihm nach wie einst Jesus von Nazareth. Wie Jünger pilgern Hip-Hop-Newcomer zu Max nach Stuttgart, um von ihm zu lernen und sich inspirieren zu lassen.
Auch gut, guck mal hier auf der nächsten Seite, der Tempel, der Club Prag, also wo der 0711-Club
ja,
drin war.
Ja, selbstverständlich, was soll es sonst sein?
Ja, ne? ja, logisch. Jeden Freitag pilgern die Hip-Hop-Fans in den Tempel. Also das ist schon alles sehr
wild.
Das ist nett ausgedrückt, ne? Also kein Wunder, dass das damals extrem, um es mal freundlich auszudrücken, polarisiert hat. Fanden ziemlich viele sehr, sehr scheiße, ne?
Total. Und hat auch ordentlich Welle gemacht in der Hip-Hop-Szene und darüber hinaus natürlich. Wir haben mit vielen Rappern darüber gesprochen. Die Emotionen dazu sind sehr unterschiedlich, aber alle erinnern sich noch daran.
Ja, den haben wir auch gehabt. Ich weiß nicht, ob das sogar irgendwo im Basement rumhing, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall die Bravo gehabt habe mit dem Jesus von Benztown. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es ausgeschnitten hatten und das so vielleicht sogar auf dem Klo hing bei uns. Das war schon witzig.
Sammy Deluxe findet's witzig, wie man hört. Aber auch Smudo von den Fantas, der hat seinen Spaß gehabt mit dem Jesus.
Der Jesus von Benztown auch noch. Oh Gott.
Ja, Smudo nimmt das alles so gar nicht ernst. Ne? Die Fantas hatten halt Ende der 90er schon so viele Erfahrungen mit der Bravo gemacht. Der steht da drüber. Einerseits hat sie das Heft am Anfang ihrer Karriere ja ziemlich gepusht, ne? Aber auf der anderen Seite haben die vielen Artikel auch zu ihrem bunten Pop- und Teenie-Image beigetragen. Und lustigerweise auch in der Jesus von Benztown Bravo sind die Fantas sogar mehrfach drin. Ja? Eine Seite vor dem Jesus von Benztown Artikel gibt es zum Beispiel was sehr Witziges, und zwar: Was verraten die Handlinien der Stars über ihre Zukunft? Und da wird Smudo eine unsichere Zukunft vorhergesagt.
Wir spoilern mal, also hat nicht so ganz gestimmt, nee, am Ende, was da in der Bravo steht. Wir haben unsere Bravo natürlich auch mitgenommen nach Hamburg, wo wir Smudo besucht haben und sie immer gezeigt.
Ach Gott, wie niedlich und wie deutlich zu spüren ist, wie alt das alles ist, wie lange das nämlich her ist, dass es sowas gibt überhaupt, wie ein Magazin, in dem sowas steht. Heute werden solche Zeilen höchstens als billige Dritt- oder Viert- oder Fünft-Verwertungszeilen irgendwie in so einem kaputten Newsfeed finden, die sich vielleicht Aber dazu sind, das ist ja echt nicht zu glauben.
Ja, schön auf den Punkt gebracht, ne?
Ja, wir sind also im Sommer 99. Das war ja dieses Jahr, in dem der Stuttgarter Rap so richtig schön erfolgreich geworden ist. Und auf einmal haben sich deshalb natürlich auch außerhalb der Rap-Szene immer mehr für dieses Hip-Hop-Ding interessiert und was da alles dazugehört. Wir haben mit Curse aus Minden über diese besondere Zeit mit all den Besonderheiten gesprochen. Curse ist ja selbst Rapper und der war eben genau damals in dieser Zeit sehr, sehr dick im Game.
Das war halt verrückt, ne? Weil du auf einmal an so einer Grenze warst von, okay, wir kommen aus der Szene und das haben bisher eigentlich nur die Szenemedien betrachtet und irgendwas geschrieben. Auf einmal wird es kommerziell erfolgreicher und dann kommen die anderen. Und für die anderen warst du damals halt einfach erstmal so, wir waren so die Weirden. Das war so, ja, yo, 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 und dann wurden so kryptische Fingerzeichen gemacht und sowas halt, weißt du? Oder zieh mal die Hose hoch oder was auch immer, weißt du? Also Rap war selbst damals noch Ende der 90er, Anfang der 2000er halt für die meisten Leute irgendwie so, die haben das gar nicht verstanden. Die dachten so, ach guck mal hier die Witzigen, die da irgendwie, weißt du?
In dem Moment, wo das sozusagen für ein Pop-Publikum und Pop-Medien interessant wurde, das war so, wo man gemerkt hat, okay, wir reden mit Leuten, die fragen einen 99, bis 2002 fragen die einen ja, aber ihr seid ja gar nicht aus Amerika, bei euch brennt ja gar keine Mülltonne im Video und so weiter. Also das waren, ne, das waren so die Talks. Das heißt, das war eher, dass man so, sobald man rausgegangen ist und die Blase verlassen hat, dass man gemerkt hat, okay, man kommt in Kontexte, in denen Leute das gar nicht verstehen, was man da macht.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass Max das nervt. Ne? Ich hatte auch früher den Eindruck, wenn man Rapper interviewt, dann muss man sich oft erstmal so das Vertrauen erarbeiten, sozusagen. Ne? Innerhalb des Interviews, ne? Kennt er sich aus, kennt er sich nicht aus und dann wurden sie locker. Man wurde auch manchmal, ne, so ein bisschen getestet. Mhm. Ah, kennt er alle Textzeilen, hat er die drauf? Und wenn die gemerkt haben, okay, mit dem kann man reden, dann wurde es entspannter. Wie war das bei dir? Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, ich war ja damals auch noch so jung, weißt du, mit 15 saß du dann da mit den ganzen gestandenen Rappern und die haben auch erstmal gedacht, wollte mich eigentlich verarschen, wenn da so ein Teenager gegenüber sitzt. Genau. Ich weiß aber, das war mein Vorteil.
Bring
damals.
Bring dem Jungen manchmal einen Kakao.
Ja, ja, wirklich so. Aber ich war halt so ein riesen Sammy Deluxe-Fan zum Beispiel. Das war mein allererstes Interview damals und bei Sammy war es auch so. Ne? Dadurch, dass ich Fan war, habe ich ganz andere Fragen gestellt. Die waren bestimmt 10-mal geiler als die ich heute stellen würde. Ja, heute wäre das so alles journalistisch ausgearbeitet und damals einfach nur so Fanfragen. Und dann haben wir so, ey, das war ein richtig gutes Interview.
Dann halt auch mal andere Fragen dann.
Ja,
ne?
Ja, ja, tatsächlich. Ja, aber die haben einen am Anfang immer getestet und dann haben sie gemerkt, okay, der kennt sich aus, mit dem kann ich reden. Ja.
Naja, das war bei mir bei den Beginnern mal so, als ich das erste Interview mit denen geführt habe. Die haben mich jetzt nicht direkt getestet, aber du hast gemerkt, sie hatten schon einen sehr langen Interviewtag, ne, und ich war dann Interview Nummer 10 oder so. Und natürlich haben sich manche Fragen gedoppelt, weil das einfach jeden interessiert hat in dem Moment. Und dann,
welche Frage war das? Wieso heißt der Beginner?
Warum heißt der nicht mehr, warum heißt der nicht mehr absolute Beginner zum Beispiel? Ja, war damals das große Thema. Und dann ist es aber im Laufe des Interviews, hast du gemerkt, so, okay, die tauen immer mehr auf. Und dann dachte ich auch so, okay, jetzt reden sie ja gerade wirklich richtig lang und dann wird auch gelacht hier und da. Und zum Schluss meinte Jan dann auch, ja, war mega entspannt und so, wie er halt so redet. Und das war mir auch wichtig, weil ich auch Beginner-Fan war, ne? Und da wirst du da ja dann natürlich nicht mit einer negativen Erinnerung aus diesem Interview rausgehen. Genauso wenig wie du wahrscheinlich bei Sammy damals, ne?
Absolut. Ja, Max Herre und eigentlich der gesamte Freundeskreis, die hatten aber auch immer einige Medien, mit denen sie einfach grundsätzlich gar nie reden wollten.
Ja, es gab so einfach ein paar No-Gos. Springerpresse, Teenie-Presse und so. Das war für uns klar, das machen wir nicht. Das war wie, wir spielen keine Playback-Sachen, weil wir sind eine Band. Also wir hatten schon ein paar Regeln für uns. Dann kam eben trotzdem dann so irgendwie relativ prominent Doppelseite.
Ja, dann passiert nämlich eben genau das, was man ja eigentlich immer vermeiden wollte. Ne? Also findet es plötzlich da statt, wo man nie wirklich rein wollte, in eben genau dieser Teenie-Presse, von der er vorher gesprochen hatte. Und dann eben noch im schlimmsten aller Blätter. In der Bravo. Das war ja damals so das ganz große No-Go. Wobei das ja nicht jeder in Stuttgart so ganz schlimm fand. Die Massiven zum Beispiel, die hatten damit gar keine Probleme, hat Schovi uns erzählt.
Max und wir hatten da nicht denselben Approach, wollen aber das Gleiche. Also wir wollten immer das Gleiche. Wir wollen sozusagen die sein dürfen, die wir sein wollen oder die wir sind. Und Max hat gesagt, es gibt Medien oder Plattformen, da kann ich kategorisch gar nicht der sein, der ich bin oder der ich sein will. Und wir haben gesagt, ja, wir gucken uns das im Detail immer einzeln an und gucken, ob es irgendwie vielleicht doch geht. In dem Moment haben wir halt eher so versucht ranzugehen, auch mit Printmedien zu sagen, so hey, wenn wir da sagen können, was wir wollen und die sein können, die wir sind, ja, why not?
Also wir fanden es geil, ein Poster in der Bravo zu haben zu der Zeit, daran kann ich mich erinnern. Wir sind uns immer treu geblieben, wir haben das gemacht, worauf wir Bock hatten und dementsprechend muss man sich dann auch irgendwie nicht schlecht fühlen, wenn man dann auch selbst in so einem Format irgendwie stattfindet, weil dann bist du das immer noch du. Und das haben auch viele damals dann nicht verstanden, weil dann das ist natürlich schräg, wenn du dann in so einem Format auftrittst mit Hip-Hop damals. Aber es war real, trotzdem irgendwo. Und am Ende des Tages war das für uns auch nichts anderes, wie heute einfach irgendwie Reichweite zu generieren.
Also, Ju von den Massiven, der hat das eher von der praktischen Seite gesehen, weil die Bravo eben so viele Leser hatte und wie er es selber gesagt hat, da hat man halt eben Reichweite generieren können. Und deshalb war es dann auch okay, wenn man da stattfindet. Wenn man aber eben, und das war ihm auch wichtig, oder grundsätzlich damals den Massiven, so sein durfte, wie man wirklich war und sich dann eben auch nicht extra verstellen musste für die Bravo.
Es gab ja aber auch damals einfach nicht so viele Möglichkeiten, irgendwo stattzufinden, ne? Spotify, YouTube, Social Media, das alles gab's noch nicht Ende der 90er. Ich meine, heute sind das alles Kanäle, auf denen kannst du selber deine Musik hochladen. Früher hattest du Viva, MTV, irgendwelche Fernsehsendungen, Radio und eben Zeitschriften. Da warst du aber überall davon abhängig, dass jemand sagt, ja, finden wir gut und unterstützen wir. Und heute, wie gesagt, lädst du deine Sachen einfach selber hoch.
Hat alles Vor- und Nachteile.
Voll.
Chauvy von den Massiven, der sieht den Jesus von Benston-Artikel aber eigentlich schon eher locker.
Ehrlich gesagt, ich fand das alles weder krass schlimm, also ich fand es einerseits nicht schlimm, nicht wirklich schlimm. Na klar war das so ein bisschen, das war alles nicht nett und so, aber eigentlich war das ja das Beste, was einem passieren kann, weil uns wurde ja sozusagen Respekt entgegengebracht im Sinne von Aufmerksamkeit. Wir hatten wohl so eine Wichtigkeit in unserer Gesamtheit und auch in unserer Verschiedenheit, dass man um uns zumindest zu diesem Zeitpunkt einfach unmöglich herumkam. Man musste das irgendwie abbilden. Das ist für mich zumindest das Indiz dafür, dass bei der Bravo und so uns allen sozusagen in der Gesamtheit so viel Platz und eingeräumt wurde. Klar haben die das versucht irgendwie so zu verhandeln, dass sie irgendwie auch, keine Ahnung, da irgendwas Reißerisches, Krasses, Tendenziöses oder so reinschreiben. Ja, es ist ein Massenmedium gewesen damals. Und das funktioniert halt nach diesen Mechanismen.
Ja, knapp 1 Million Mal wurde die Bravo Ende der 90er jede Woche verkauft. Und Fun Fact, die Bravo gibt's ja immer noch, ne? Erscheint jetzt noch einmal im Monat.
Hast du natürlich abonniert, ne?
Selbstverständlich.
Ja, man muss ja auch sagen, Max und Freundeskreis, die hätten auch einfach drüber stehen können, ne? Die hätten das vielleicht auch für sich nutzen können, ne? Die hätten T-Shirts machen können, irgendwie mit, was weiß ich, so einer Jesus-Figur drauf oder
das nächste Album so nennen, ja.
Das wäre ein geiler Move gewesen. Das nächste Freundeskreis-Album nach Esperanto, der Jesus von Benstown. Ja, das hätte ich gut gefunden, ne? Ja, aber es war schon so, das hat damals schon extrem viele Leute in Stuttgart schon extrem genervt. Ich muss auch sagen, auf der einen Seite war ich schon stolz, dass irgendwie ganz Deutschland jetzt auf einmal wusste, wie krass es bei uns abgeht in Stuttgart. Aber auf der anderen Seite, ich war ja so gesehen auch einer, der so als Jünger dargestellt wurde. Dadurch,
ja, du
dass
warst
ich
ein
gern,
Jünger. Ja, ein
ich
Jünger war ein von Jünger. Max, selbstverständlich.
Ja, dadurch, dass ich gerne in den 0711-Club gegangen bin, war ich halt einer, der dahin gepilgert ist. Und das war ja Quatsch, so ein Scheiß.
Und das ist natürlich eine Riesenfrechheit, dir das zu unterstellen, ja. Und Max Herre war vielleicht unter anderem deshalb auch not amused darüber, was da so zusammenfantasiert worden ist in der Bravo über ihn.
Das war irgendwie genau das, was wir eben nicht wollten. Dass so einer so rausgehoben wird und alle anderen werden plötzlich zu so Wasserträger weil das war einfach nicht unsere Kultur miteinander. Und ich glaube, mich hat's am meisten genervt. So, ich weiß nicht, also es wurde eben so durchdekliniert. Also alles war so, sollte nur so catern, irgendwie dieser Idee, dass es da einen Popstar gibt. So. Und das hat natürlich mit dem, was ist eine Community, wie teilt man irgendwie Öffentlichkeit, wie nimmt man Leute mit und wie unterstützt man sich gegenseitig, das hatte damit eben überhaupt nichts zu tun.
Ja, Max rappt ja auch auf Anna, ich bin Max aus dem Schoß der Keuchhose und ich bin der King der Keuchhose.
Das wäre auch gut gewesen.
Der
ich
Jesus,
bin Max, der Jesus
der Keuchhose.
Keuchhose,
ja.
Sehr gut.
Das klingt sehr falsch. Ja. Anna, Riesenhit gewesen, 97 von Freundeskreis und Quadratur des Kreises, das Album auch. Haben wir schon drüber gesprochen. Da hätte er ja auch einfach als Freundeskreis auf Tour gehen können. Aber nee, was haben sie gemacht? Sie haben eine Keuchhose-Tour daraus gemacht, wo alle ihr Spotlight bekommen haben und so ja dann auch vom Fame von Max profitiert haben.
Ja, also Max hat da schon vieles richtig gemacht, ne? Aber dann kam eben dieser Bravo-Artikel, in dem er so krass hervorgehoben wurde, zum Messias gemacht wurde, zum Jesus von Benstown erkoren wurde. Und das Schlimmste war eben die anderen, die waren ja nur seine Jünger in diesem Artikel. Also das war schon alles sehr, sehr schräg, gerade für Max. Und das, weil eben das Community-Ding für Max Herre immer schon so wichtig war.
Also ich glaube schon, dass es ein Prinzip ist, das ich sehr verinnerlicht habe. Und ich glaube auch, dass es, wie ich aufgewachsen bin, also es war immer Community. Also ich bin in der WG groß geworden die ersten Jahre und immer viele Kinder, viele Eltern. Wir sind immer zusammen verreist in großen Gruppen. Und ich glaube, da komme ich so ein bisschen her, würde ich sagen. Also jetzt für meinen Part daran. Und also ich bin, glaube ich, immer so gut wie die Leute, mit denen ich arbeiten darf. Und mir macht das total Spaß, Kollaborationen zu machen. Das ist für mich irgendwie die Essenz von Musik machen. Und deshalb war das, ja, ist das bis heute das Prinzip, würde ich sagen. Und ich, also meine Erfahrung ist einfach, dass wenn man eine Bühne hat und einen Scheinwerfer, dass das wird nie kleiner, wenn du es teilst. Sondern die Kunst wird besser und da profitieren alle davon.
Ah, das hat er aber schön gesagt, ne? Seine Erfahrung ist, wenn man eine Bühne hat und einen Scheinwerfer, dann wird das Licht nie kleiner, wenn du es teilst. Das finde ich schon, finde ich schön. Ist wie in diesem Podcast auf eine Art.
Auf eine Art. Mal so. Jemand, mit dem er die Bühne gerne geteilt hat, das ist Afro.
Ich weiß, ihr liebt den Scheiß von Afro. Bei uns zu dem Sound, zu Hause oder im Nachtclub. 9-9 seine Zeit, also was?
Ich mal voll abdreh und dann nur noch schwarz seh. Seid nicht so relaxed wie 100 Araber beim Schwarztee.
Afrop war auch mit einigen, was über ihn in den Medien geschrieben wurde, nicht einverstanden nach seinem Debütalbum Rolle mit Hip-Hop und Reimemonster.
Ich hatte das Problem mit Reimemonster, also mit Rolle mit Hip-Hop, dass mir da so dieses Party-Image angeheftet wurde. Und das war das Letzte, was ich wollte. Weil ich bin nicht der tanzende Neger. Ne? Das wollte ich nicht sein. Wobei auch auf der Platte schon auch tiefgründige Sachen sind. Und da ich unbedingt dieses Image nicht, aber Presse damals war auch ein bisschen, das war ein bisschen peinlich. Ne? So, dann hat man so Sachen zitiert, so auch gelogen einfach. Die Bravo hat einfach gelogen. Ja, ich hätte gesagt, meine Reime rollen mit der Hitze der afrikanischen Wüste oder sowas. Hab ich noch nie gesagt. Ne? Und es ist einfach ein bisschen plump und peinlich und so weltfremd. Und das hat mich sehr gestört, das hat mich sehr geärgert, weil ich wusste, ich bin das nicht. Ich bin ja so Public Enemy sozialisiert und ich bin schon Black Conscious mäßig unterwegs und so. Aber das ist halt auch Musik gewesen, die mir Spaß gemacht hat zu hören. Ich habe nichts anderes gemacht. Ne? Und dieses Party-Rapper-Image hat mich einfach so angekotzt.
Ja, und gerade weil es ihn so angekotzt hat, hat er dann ja auch Made in Germany gemacht, das Album, das ja super, super deep gewesen ist, super sozialkritisch auch. Ich habe so das Gefühl gehabt, hat er nochmal irgendwie alles gesagt, was ihm wichtig war, ne?
Ja, und davor, 1999, haben Max und Afrop ihren Ärger mit den Medien in einem Diss-Track ausgelassen.
Yeah, druck den Scheiß hier, Mann. Druck den Scheiß hier, Mann.
Yeah, Afrop Maximilian.
Teenie-Presse, Verarschungssystem, Maschinerie, Scheißdreck. Bitch, yes, motherfucker. Check das hier. Wenn ich mein Porträt entstellt von einem Reporter sehe, der Wahrheit weniger verpflichtet als ein Portemonnaie. Man mir mein Wort vertrete, Pietät zum Propheten. Lieber Rap-Koryphäe als Teenie-Mac-Protégé.
Boah, so ein richtig geiler Deutschrap-Klassiker, ne? Exklusive Interview von Max und Afrop.
Total geiler Beat und legendäre Zeilen, finde ich.
Du schreibst Dreck über mich, wir schreiben Tracks über dich. Der Unterschied ist, unsere Raps lügen nicht.
If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors.
Ist der erste deutschsprachige Diss-Track gegen Medien, an den ich mich erinnern kann.
Ja, ich kann mich auch an keinen erinnern. Und vor allem war er halt auch einfach super bekannt.
Ratsch und Klatsch und Quatsch, neue Schlagzeile. Scheißegal, ob sie stimmt, Hauptsache keine Langeweile. Und ich weiß, dass ihr uns schaden könnt und dass ihr sehr viel Power habt. Doch wenn ihr mal am Reisen seid, besser nicht durch meine Stadt.
Alter, hat Afrop da gerade einfach so ganz nebenbei auch noch das erste Stadtverbot in der Geschichte vom Deutschrap verteilt?
Ja, hat er. Ich meine, da wurden eh Sachen gesagt, die wir aus Stuttgart so noch nicht gekannt hatten. Ne? Da musste sich der Max danach den Mund mit Seife auswaschen und der Afrop auch. Waren halt sauer, ne?
Fick deine Art-Hecke, plus deine Starschnitte, weil die FK-Klecke auf Stöcke ohne in die Zahl schickte. Ich muss was klar rücken, lass mich nicht in Arsch fecken. Bring mein Shit vom Herz, bedien ich nur ne Marktlücke. Zu schade für deine Druckplatte, unsere Trumpfkarte. Wir haben zu viele Seiten für ne Schublade.
Das Krasse ist ja schon, irgendwie alle Rapper, mit denen wir gesprochen haben, feiern den Track halt bis heute einfach hart.
Und viele Rapper haben damals ab dem Zeitpunkt auch die Bravo boykottiert und Jan Delay ist immer noch total begeistert davon.
Das war auf jeden Fall so, dass nach dieser Jesus von Benstown, deshalb habe ich auch diese Zeit so geliebt und unsere Szene und unsere Community, nach dem Ding hat keiner mehr mit denen geredet. Bumm, fertig aus. Ey, ihr habt hier ganz miese Pferdekacke gebaut, ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Ihr braucht nicht anrufen, ihr braucht euch nicht melden, wir wollen bei euch gar nicht stattfinden. Ihr seid eh ciao, ihr seid egal, weil das, was ihr macht, ist, die Kids haben jetzt gecheckt, dass das alles, dass dieser ganze Pop-Kram, diese Eurodance-Kacke, dass das niemanden, dass es nicht nachhaltig ist und niemanden interessiert. Tschüss.
Und es ging ja noch weiter, ne? Die Beginner, also damals absolute Beginner, die haben auch eine Nummer in die Richtung gemacht.
Die haben ja auch dann diesen Song gemacht, diesen ewig langen Posse-Track, wie hieß der, wo sie auch so geschossen haben, K2. Und er sagt, wir haben telefoniert irgendwie. Und dann gesagt, ey, lass die mal irgendwie. Die kniffen wir uns jetzt mal vor.
Ich meine alle, die absolut Beginner schreiben und sagen, vom Two-Pan-Clan labern, ohne Peilung zu haben, von jeden Scratch-Beats-Phasen und von anderen reden. Seit Schultern den jungen verwirrten Seelen mit den gewissen Schäden.
Ja, das war hart. K2, der Song von uns und allen Hamburgern, ist ja auch an die Bravo. Und letztendlich, der wäre auch ohne den Jesus von Benstown passiert. Aber das ist eine krasse Sache damals für uns alle. Und wir haben da echt zusammengehalten. Und wie gesagt, das K2 war die gleiche Zeit und war dem geschuldet, dass die Bravo gesagt hatte, nachdem sie uns ein paar Mal interviewt haben, sie würden gerne einen Rap-Contest mit uns machen. Und, also nee, ein Rap, also wir sollen, die würden gerne Demos und dann sollen wir das beste Demo küren. Und dann haben wir gesagt, die müssen vorsortieren, dann haben wir auf Tour uns die Zeit genommen und das gemacht. Und dann haben wir irgendwie über irgendwelche Wege erfahren, dass der Typ vorher schon eingedealt hat, dass sein Neffe das Tape von seinem Neffen gewinnen sollte. Und dann haben wir gesagt, fuck you. Und dann gab es halt Stress und dann haben wir gesagt, die sollen sich verpissen und dann haben wir den Song gemacht. Und das war ungefähr die gleiche Zeit wie mit Max.
Boah, also wenn die Story so stimmt, wie Jan Delay sie uns da erzählt hat, dann wäre das krass, schon echt extrem krass. Ne? Wir haben natürlich bei der Bravo angefragt und um Stellungnahme gebeten, aber haben leider eben keine Antwort bekommen.
Und so geht der Track K2 los.
Hi, mega stark, dass du anrufst beim Deutschrap-Contest von Prima, dem Teenie-Magazin. Nach dem Five-Gun kannst du deine fetten Reime hinterlassen. Dem Sieger winkt ein Plattenvertrag mit der Plattenfirma Poison Sound. Und wer weiß, vielleicht würde Nostin auch mal ein richtig cooler Hip-Hop machen.
Und dann haben auf dem Track ja eben eigentlich alle relevanten Hamburger Hip-Hopper angerufen und sich mit jeweils einer Strophe in Anführungszeichen beworben. Neben den Beginnern zum Beispiel Ferris MC, Das Bo, Dendemann oder Sammy Deluxe, die haben dann alle lustige Disses und Seitenhiebe gegen die Teenie-Medien verteilt.
Da gab es dann also gleich zwei Diss-Tracks gegen die Bravo, dann eben immer mehr Rapper, die überhaupt gar nicht mehr mit denen sprechen wollten. Und dann gab es ja auch noch die Geschichte, dass Max und seine Jungs die Bravo noch verklagt haben sollen, weil eben in diesem Jesus von Benstown-Artikel irgendwelche Interview-Zitate gestanden haben sollen, die man denen nie gegeben haben will. Ja, und das war auch noch nicht alles, was passiert ist.
Wir haben ja da wirklich ziemlich auf den Putz gehauen. Nicht nur mit dem Song, sondern auch so, am Ende musste der seinen Hut nehmen, der Redakteur. Also würde ich heute nicht mehr so machen.
Ich kann die Story, wie Max auf der Popcom zum Bravo-Stand gegangen ist mit Afro und da haben sie da ein bisschen was zerkloppt. Ich weiß aber auch, das habe ich jetzt auch nur noch so im Hinterkopf irgendwo fern.
Die Story habe ich auch schon häufiger gehört.
Nee, Bravo Stand haben wir gar nichts gemacht. Wir haben auch da nichts auseinandergenommen. Nee.
Nee, dann habe ich das missverstanden.
Nee, das gab es nicht. Gab eine Redaktion in München. Gab es eine Redaktion. Und wir kannten jemanden, der im selben Haus tätig ist.
Dieses verschmitzte Grinsen, was man da raushört. Wie die Geschichte weitergeht, das erfahren wir noch hier in dieser Folge.
Wir können euch jetzt schon mal verraten, ist sehr, sehr abgefahren und auch sehr originell, was Max Herre und Freundeskreis da gemacht haben. Und ist eine Geschichte, die kein Rapper, dem wir das bisher erzählt haben, gekannt hat.
Geile Story, nie von gehört, das erfahre ich jetzt erst.
Von dieser Story hören wir zum ersten Mal. Ich finde die, ehrlich gesagt, total funny.
und lustig und cool. Das ist Guerilla.
Heute sieht Max das alles übrigens ganz anders, was sie damals rund um den Jesus von Benstown so gemacht haben. Angefangen vom Diss-Track bis hin zu diesen ganzen Aktionen drumherum.
Ja, völlig over the top, also aus heutiger Sicht. Aber wir haben es natürlich selbst aufgeblasen dadurch, dass wir reagiert haben. Ja, also aus heutiger Sicht sagt man natürlich, ey, also lieber vornehmen, ignorieren, als irgendwie was so unter das Brennglas halten, dass es alle auch mitkriegen.
Mit dir steht die Zeit still. Du bist, was ich will. Spürst du, was ich fühle, ist real. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich heb dein Stil, dein Sex-Appeal. Komm, relax mit mir.
Ja, Max Herre hat generell 99 für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt, unter anderem durch diesen Mega-Hit hier zusammen mit Joy Denalani, mit dir. Ja. Und eigentlich war aber genau das Gegenteil das, was er wollte. Er hat es nämlich generell nicht gemocht, wenn so stark die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet war. Damit musste er erstmal klarkommen.
Ja, das war krass. Also das war sehr krass und das war natürlich auch, das würde ich jetzt schon sagen, dass ich das am meisten abbekommen habe, dann auch mit Joy zusammen, als wir dann 99 mit dir gemacht haben und so weiter. Und also das ist auch, glaube ich, aus heutiger Sicht muss man verstehen, alle saß vor Viva und MTV und du liefst halt auf beiden Sendern, was weiß ich, 18 Mal am Tag mit deinem Song. So, dann hat die ganze, wusste halt jeder Schulhof, jeder Backyard, jeder Sportplatz wusste Bescheid. Und das war auf der einen Seite total eine Chance, weil das uns natürlich unglaublichen Boost gegeben hat für die Konzerte und gleichzeitig war es natürlich anstrengend.
Zu anstrengend. Max hatte da auf Dauer einfach keinen Bock drauf und hat dann eben auch seine ganz eigenen Konsequenzen draus gezogen.
Ich habe mich ja relativ schnell da rausgezogen. Das war auch einer der Gründe, warum ich nach 2000 so einen Cut gemacht habe und gesagt habe, ich will die Musik machen, ich will das aber jetzt nicht die ganze Zeit haben. Und habe dann mit Joy die Platte gemacht und habe eigentlich 3 Jahre... Also ich habe dann erst 2004 eine Soloplatte wieder gemacht und das war für mich total wichtig. Also für mich auch zu merken, ey, das, wofür ich reingegangen bin, fürs Musikmachen, mich auseinandersetzen, mich weiterzuentwickeln, mit irgendwie Menschen zusammenarbeiten, die ich musikalisch schätze und die ich mag und so. Also das war mir, also für mich total gut zu merken, okay, ich darf das machen, ohne das andere machen zu müssen. Insofern, das habe ich gelernt dann so nach 2000, dass es irgendwie auch was ist, was man dosieren kann und wo man Einfluss drauf hat.
Max hat den ganzen Fame um ihn also damals für sich neu sortiert. War ja aber auch generell sehr wild, was 99 mit deutschsprachigem Rap im Mainstream passiert ist. Alle, die bisher nichts mit Hip-Hop am Hut hatten, wollten plötzlich ein Stück abhaben vom fetten Rap-Kuchen. Überall hieß es eh, fett war so das neue Jugendwort überhaupt und auch darüber hinaus. Und alle haben irgendwas veröffentlicht. Aber so eine Hip-Hop-Hauptstadt wie Stuttgart hält natürlich dagegen, ist klar.
Wir schreiben 9-9, heute ist Rap universell. A&R sind aus wie Biber, die Kulturen sind Scheldergeld. Die Milliarden-Definition von Hip-Hop ist eine Farce. Wir tun, was wir immer taten, nur der Kontext ist im Arsch. Ich krieg Kopfschmerzen von zu viel Popkonserven. Doch FK lässt sich nicht in diesen Topf werfen. Ich öffne dir die Augen, zeig dir, dass 99 von 100 deutschen Raps nix taugen. Dann ist es keine 1000 Scouts rauszuschicken, in der Hoffnung, sich auch Hits rauszupicken. Selbst Tipps wie Sex sells, ob ein Act hält, was er verspricht, entscheide ich im Endeffekt selbst. Doch die Welt ist falsch, zumindest oft, ich hab Augen im Kopf. Ich seh einen Haufen Schrott und die Leute kaufen's doch.
Das ist gerade bei der Sparkasse das Fettkonto und jede Plattenfirma hat jeden mit einer Cap gesigned, der irgendwie einen Doppelreim und einen Hamburger Slang hatte und es kam so viel Scheißmusik raus, als dass wir das selber auch scheiße fanden.
Das Fettkonto, ist das geil. Hast du das gehabt, Felix?
Nee, leider nicht.
Ja,
holen wir uns, wenn es das noch gibt, oder?
Ich würde es mir sofort holen, das Fettkonto. Darüber hat Jan Delay übrigens in der ARD-Doku Forever Jan gesprochen. Den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Ja, die großen Plattenfirmen und auch viele andere haben Ende der 90er gecheckt, dass man mit Hip-Hop halt ordentlich Geld verdienen kann. Oder sagen wir mal mit Sprechgesang. Ja, weil ich habe mir mal die Jahrescharts 99 angeschaut und da ist der bestplatzierte Rapper, will ich gar nicht sagen, aber es ist Oli P. Und die dritte Generation bekommt 1999 ein Echo. Aber Eben auch realer Rap aus Stuttgart und Hamburg stürmt wie noch nie die Charts.
Ja, ich glaube, wenn du Oli P. jetzt wirklich als Rapper bezeichnet hättest, dann hätte er wahrscheinlich jetzt der Letzte abgeschaltet. Gangster-Rapper, genau. Ja, aber das war eben tatsächlich damals gar nicht so leicht, ne? Gleichzeitig in die Charts zu kommen, vielleicht sogar noch sehr weit oben in die Charts einzusteigen und trotzdem real bleiben, damit man eben vom Rest der Rap-Szene nicht irgendwie als Sellout oder sonst was abgestempelt wird. Da reden wir übrigens in Folge 4 dann auch nochmal ausführlich drüber.
Es waren wirklich sehr grundsätzliche Fragen, die da besprochen wurden. Darf man als Rapper überhaupt einen Hit in den Charts haben? Oder darf man als Hip-Hop-Band einen gesungenen Refrain haben? Oder ist es dann gleich R&B und R&B gleich uncool damals?
Genauso uncool, wie wenn man bei einem Major gesigned war, ja, also bei einem von diesen großen, weltweit operierenden Plattenlabels, ne, die einen natürlich groß rausbringen können, aber ey, das war natürlich schon wack damals. Also war eine strange und vor allem auch sehr widersprüchliche Zeit und ja, die Ansichten waren teilweise sehr, sehr komisch. Man wollte zwar auf der einen Seite, dass diese ganze Hip-Hop-Kultur wächst, zu Recht, aber sobald die dann groß genug war, dass man damit auch Geld verdienen konnte, dann war es vielen eben gleich auch wieder zu kommerziell. Und das war schon sehr, sehr schwierig, da den richtigen Weg für sich zu finden. Und das war auch für Massive Töne eine ziemliche Herausforderung.
Auf eine Art sozusagen waren wir da in dem Fall unfreiwillig Pioniere für eine Situation, die andere danach nicht mehr haben mussten, die danach Hits hatten. Da gab es eben ständig, es gab einfach Sachen, die erstmal, ja, mit denen man sich anfreunden musste, als Hörer, als Band, und weil das halt Neuland war auf eine Art für eine Band wie uns.
Ein lustiges Beispiel zum Thema Realness hat uns auch Chovy erzählt, ist passiert bei Viva, bei deren Musikpreis Komet.
Auf jeden Fall hingen wir da mit anderen aus unserer Zunft, mit anderen Rappern rum auf der Aftershow-Party des Kometen, und da gab es so ganz viele Foodstände und einen Partyraum, und ja, dann habe ich mich mit einer jungen Frau unterhalten und wir haben uns nett unterhalten und sind dann, haben uns, war irgendwie ganz sweet, und haben, sind dann so ein bisschen rumgelaufen, so von Stand zu Stand. Ich weiß nicht, wie lange das ging, nicht so lang, aber wir waren da so ein bisschen unterwegs, und dann haben mich da Leute komisch angeguckt, und irgendwie im Nachhinein habe ich gemerkt, oh, das war für manche Leute wohl wichtig aus meiner Crew oder aus unserer Posse, die dann komisch geguckt hatten und mich dann danach erst zeitverzögert sich getraut haben, mich anzusprechen und sagen, hey, wieso hängst du mit Blümchen rum? Und ich das gar nicht wusste, dass sie Blümchen ist. Aber das war halt damals alles sehr, sehr, sehr dogmatisch. Und ja, na klar wurde ich dafür dann ein bisschen belächelt und gehänselt und damit aufgezogen, dass ich da ja mit einer jungen Dame aus dieser Pop-Plastik-Welt mich wohl einen Tick zu lange aufgehalten hätte.
Ja, klar, aber ich meine ganz ehrlich, also ausgerechnet mit Blümchen bei so einer Party abzuhängen, das ist halt so aus Rap-Sicht schon, ja, sagen wir mal, schon ziemlich uncool.
Total, ja. Aber unabhängig von Blümchen haben Massive Töne da auch immer wieder die Grenzen ausgelotet und für sich probiert, was in so kommerziellen Medien möglich ist und wie sich das anfühlt, wenn sie zum Beispiel im Gegensatz zu Freundeskreis bei Events wie The Dome oder der Bravo Supershow aufgetreten sind, wo dann eben auch die Acts waren, die so gar nichts mit ihrem Selbstverständnis zu tun hatten.
Da gab es auch Plastikbands, da gab es gecastete Bands, deswegen auch der Song Chartbreaker, weil wir in dieser Welt, wir sahen ja diese Welt, wie die sich entwickelt hat, dass ganz vieles so from scratch plastikmäßig aufgesetzt wurde.
Pass auf, ich bring dich groß raus, und sie heult und freut sich. Ja, du bist mein Gesicht 99, denn nicht jedes Mädchen kann sich so edel bewegen und hat eine Mähne wie Schwede. Du musst nur tanzen, wenig reden, aber nicht singen. Man kommt bloß weiter mit Ghost Singer und Ghostwriter. Ist alles soweit klar, dann unterschreib was.
Was Glück, war's Glück oder verarschen am Stück.
Sie hat jeden gefickt,
einmal Star und zurück.
Deswegen gibt es einen Song wie Chartbreaker, der, den ich geschrieben habe oder den wir geschrieben haben, auch um zu zeigen, das sind wir nicht und das finden wir ganz schlimm. Aber na klar, Massive Töne und was weiß ich, irgendeine Castingband, sind beide bei The Dome, ist das erlaubt? Oder bei Top of the Pops, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Wir haben für uns entschieden, ja, das ist erlaubt, wenn wir live singen können, wenn wir nicht Playback rappen müssen, weil wir dann Leute erreichen können, die uns vielleicht bisher nicht kannten und die uns nicht sehen. Why not? It's fucking, we're out here for the fame. It's fucking Hip-Hop. Wir wollen doch unseren Namen da draußen sehen. Wir wollen doch unseren Namen an eine Wand taggen. Und wir wollen auch unseren Namen bei fucking The Dome und bei Top of the Pops an die Wand taggen. Wir wollen da unseren Stempel draufdrücken. Na klar, ist es ein bisschen hier und da vielleicht auch berufsbedingte Naivität, die wir uns dann gegeben haben, weil wir gesagt haben, hey, komm, wir können schon so hinbiegen, dass da auch nach unseren Regeln gespielt wird. Was in Wahrheit natürlich nicht immer ganz funktioniert. Aber das wollten wir halt auch ausprobieren. Und irgendwie haben wir dieses Game, wenn man so will, dann auch einmal komplett durchgespielt.
Die 07/11 haben damals aber halt auch manche Sachen einfach gemacht, die vorher schon unüblich waren im Hip-Hop. Zum Beispiel das Thema Sponsoring und Werbung. Das war damals auch so ein No-Go, weil es, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, Sellout war eben. Strachi, der Manager von Massive Töne und eben auch 07/11 Mitgründer, der erinnert sich noch an das erste richtige Sponsoring bei einer Party von denen.
Wir hatten irgendwann mal im 07/11 Club, weil wir halt gesagt haben, hey, wir hatten irgendwie ein besonderes Booking und wir müssen es irgendwie finanzieren. Und dann haben wir Heineken als Sponsor bekommen. Und dann gab es damals eine Bookerin aus Berlin, eine Befreundete, die halt so viel so Underground-Acts gebucht hat. Und ich weiß noch, wie die entrüstet angerufen hat, wie wir es wagen können, dass wir Heineken als Sponsor auf dem Ding haben. Und das war so echt, weißt du, heute lachst du dich tot darüber. Aber damals war das halt alles noch so eine, ja, es war einfach ein Prozess und es waren halt so Geburtsschmerzen, die dann noch so mit einhergingen, bis das irgendwann sich mal gewandelt hat und irgendwann war es auch so, dass es schon fast dann ein Qualitätsmerkmal war, wenn du dann irgendwelche großen Sponsoren hattest, weil das so gezeigt hast, das ist eine professionelle und große Veranstaltung.
Ja, heute ist es geil, wenn man das hat und früher so, oh mein Gott, Sellout, das Sellout-Beil hat zugeschlagen. Und das hat Massive Töne auch voll erwischt, als sie 2002 Cruisen veröffentlicht haben.
Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen.
Die Hard Hip Hop Fans waren ganz viele zutiefst beleidigt, dass wir da so einen locker leichten Text geschrieben haben.
Über genau dieses Cruisen, über den Song sprechen wir dann in der nächsten Folge. Da wurde ja viel diskutiert, auch weil die Massiven plötzlich richtige Tänzerinnen im Video und auch auf der Bühne hatten.
Oh, die haben Tänzerinnen, wie krass. Und ich denke so, Alter, ihr hört Ami-Rap seit 10, 20 Jahren. Fast alle von denen haben in irgendeinem Video Girls und Tänzerinnen, aber wir Deutschen, wir dürfen das nicht machen, weil dann sind wir Pop. Und ich denke so, hä? Wie fucking verlogene, unreale Leute, wie viele gibt's denn da draußen? Ist ja absurd. 2 Jahre später hatten alle Tänzerinnen auf der Bühne und alle haben Tänzer und Tänzerinnen gehabt. Aber ja, ist der Beweis dafür, dass es irgendwie wohl einen Impact hatte. Ja, und manchmal sind die Leute auch, dann können es dann nur so verarbeiten, indem sie das erstmal laut ablehnen, aber doch auch laut reagieren.
Ich glaube, gefühlt waren wir mitunter die Bands, die, glaube ich, für ganz viele heutige Künstler und auch wenn sie heute nicht mehr dabei sind oder selbst für heutige Kids, ganz viele Türen aufgemacht haben. Aber wir haben quasi das immer abbekommen. Wir haben immer auf die Fresse bekommen. Aber egal, hat sich gelohnt. Ihr könnt euch später bedanken bei mir.
Wir haben uns bei ihm bedankt, wir haben ihm eine Pizza ausgegeben. Ich glaube, man hat es gehört, dass er während dem Interview
ja,
gegessen hat.
Ja, ein bisschen hat man es gehört. Ne? Ja. Vielleicht müssen wir uns aber alle oder zumindest viele von uns bei Acts wie Massive Töne bedanken, die auch der Bravo Interviews gegeben haben oder in anderen kommerziellen Medien versucht haben, ihr Ding zu machen, so will ich es mal sagen. Denn sind wir mal ehrlich, wie haben wir damals im Vor-Internet- und Social-Media-Zeitalter Hip-Hop kennengelernt? Über kommerzielle Medien, zu denen wir Zugang hatten, oder? Und ich gebe es zu, ich habe auch die Bravo gelesen.
Ich habe die sogar abonniert und ich habe die mit in die Schule genommen und habe die dort versucht heimlich zu lesen, wurde erwischt und habe sogar einen Klassenbucheintrag bekommen. Und das Beste ist, ich habe das Klassenbuch dann, weil ich gedacht habe, dann verschwindet der Eintrag, geklaut. Habe ich bis heute zu Hause, 9. Klasse, neues Gymnasium Stuttgart-Feuerbach. Und da steht richtig schön drin, heute bin ich stolz drauf, Franke liest Bravo im Unterricht und stört. Hm?
Kennt sich aus mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit, mit dem Rest nicht so richtig gut. Aber das gehört nicht hierher. Ja, wir haben alle die Bravo gelesen und wir haben alle im Kinderzimmer nicht direkt den coolen Scheiß gepumpt, ne, sondern erstmal andere Mucke. Und das war bei Sido auch nicht anders, hat er mir schon mal vor Jahren erzählt.
Aber ich habe viele Sachen gehört, von denen man vielleicht nicht denken würde, dass ich sie gehört habe. Too Unlimited, Tribal Dance. You got to move.
Let the fire burn to get into it, get into the trap.
bei mir in der Hood war Hip-Hop nicht so groß. Also ich meine, dafür, dass wir aus einer sozial schwachen Gegend waren damals alle und so, da, also nicht wir alle, sondern ich und meine Jungs alle, ist schon sehr erstaunlich gewesen, dass wir gar nicht so viel Hip-Hop gehört haben. Es war eher so, bei mir in der Gegend waren alle so auf Techno-Partys am Wochenende und es gibt viele, die Rocker waren auch viel am Start, also so hier Böse Onkels und so wurden sehr viel gehört bei uns in der Hood. Und wir Hip-Hopper, wir waren schon die eher kleinere Fraktion und da musste man sich selber zurechtfinden und Gleichgesinnte finden, mit denen man sich dann austauschen konnte über die Szene und so. Deswegen kam man natürlich nicht über diesen, wir nennen es mal echten Hip-Hop in die Szene, sondern man musste erstmal Dancefloor-Rap hören. So. Hip-Hop and Blues, it doesn't really matter which music you choose. Sport don't sense, this is your chance to come with me into the tribal dance. Oh, was macht der? Der singt nicht, der rappt. Aha, das ist Sprechgesang. Aha, okay. Mhm. Und so hat es sich das weiterentwickelt und das Interesse gesteigert.
Wie geil. Sido pumpt in seinem Blog im Märkischen Viertel To Unlimited. Und ich gebe zu, ich habe es auch gepumpt bei mir im Kinderzimmer auf dem Dorf, 30 Kilometer entfernt von Stuttgart. Bin eben auch über kommerzielle Musik an die cooleren Sachen gekommen, wie so viele. Sandy, wie war das bei dir?
Ich bin tatsächlich über Timo aus Stuttgart-Stammheim an die coole Hip-Hop-Musik gekommen. Grüßle. Ja, Grüßle an Timo, den habe ich seitdem nie wieder gesehen, was super schade ist, weil dem habe ich echt viel zu verdanken. Der ist damals sitzen geblieben und hatte keine Freunde bei uns in der Klasse, weil jeder Angst vor dem hatte, weil der so ein bisschen gangstermäßig war. Und ich hatte keine Freunde als Kind, weil ich einfach zu uncool war, weil ich so typisch, meine Eltern haben mich mit kurzen Hosen angezogen und Topfschnitt und was weiß ich was. Und deshalb mussten wir beide in der letzten Reihe sitzen, weil wir eben die waren, wo keiner irgendwie was mit denen zu tun haben wollte. Und Timo hat dann das Beste draus gemacht und hat gesagt, Alter, wenn ich schon neben dir sitzen muss, dann musst du aber auch cool werden. Und ich so, ja, dann zeig mir wie. Und dann hat er mir erstmal 3 CDs illegal gebrannt, NWA, Run DMC und das andere weiß ich gar nicht mehr. Und ist mit mir dann irgendwie in irgendeinen Hip-Hop-Laden gegangen, hat mir da breite Hosen verpasst und hat gesagt, so, jetzt hast du 4 Wochen Zeit und bis dahin bist du Hip-Hopper und wenn nicht, dann verhaue ich dich. Er hat mich nicht verhauen, ich wurde Hip-Hopper und heute sitze ich hier.
Moment mal, dann hat er dich ja praktisch gemacht, hat er dich erschaffen, ne?
Ja, war mein Schöpfer sozusagen.
Wenn der jetzt Techno gehört hätte, hätten wir jetzt einen ganz anderen Sandy hier.
Würde ich jetzt hier mit so Plateauschuhen sitzen und einem Nasenpiercing und blondierten Haaren. Hast du mal Glück gehabt, oder Felix?
Voll, bei mir war es mein Kumpel Daniel.
Wollte er dich auch verschlagen, oder?
Nee, gar nicht. Wir waren eh schon die coolsten und die krassesten Gangster. Nee, waren wir nicht. Marba. Wir haben auch Eurodance haben wir gehört und dann hat er mir irgendwann massive Töne eben Kopfnicker gezeigt und zugegeben, am Anfang musste ich mich da erstmal eine Weile reinhören, aber mit der Zeit habe ich es dann mehr gehört. Aber davor, habe ich ja schon gesagt, ne, habe ich auch Eurodance gepumpt und ich glaube, so geht's vielen, ne? Oder zum Beispiel sowas wie, weil wir vorhin Medien angesprochen haben, ne? Man hört dann vielleicht auch Oli P. oder irgendwie sowas und dann sind irgendwann mal massive Töne bei Viva im Fernsehen zu Gast, ja? Und dann hört man sich das Album nochmal an und merkt, ach so, das ist ja viel, viel geiler. Und dann erkennt man irgendwann den Unterschied, dass das die viel bessere Mucke ist. Es ist halt ein Prozess, glaube ich.
Das ist genau so ist es. Und das Wort Unterschied, deswegen gibt es auch einen Track von uns von damals.
Da liegt der Unterschied, man wundert sich, das ist unser Shit. Und es geschieht im ganzen Bundesgebiet. Und wenn wir mal da oben sind, gibt's keinen, der uns darunter trägt. Guck mal, wer da lebt, ey, guck mal, wer da lebt. Das ist kein Comeback, das ist die Bombe. Ob als Warman, in Max wie Backspin, egal wo, Max, Bex oder Bravo.
Wir haben gesagt, hey, wir sind anders, da liegt der Unterschied. Das war uns immer bewusst. Und bei Hip-Hop ist erstmal jeder willkommen. Und der Weg, wie man da hinkommt, der kann vielfältig sein. Mit Top of the Pops oder bei Bravo Super Show. Ich habe einen goldenen Bravo Otto zu Hause zum Beispiel. Erstens kenne ich ganz viele Menschen, die auf so einem Weg zu uns gefunden haben, die vielleicht auch unseren popmäßig erfolgreichsten Hit erst gehört haben und dann einen Deep Dive gemacht haben und dann erst viel weiter gekommen sind und gesagt haben, ey, krass, dass ich auf euch gestoßen bin. Und was unsere eigene Biografie angeht, nämlich Juice und meine, wir waren ja zusammen im Tagheim, also Kinderhort in Stuttgart, sind bei dem Pfaffenecker aufgewachsen. Und Breakdance Sensation 84, da waren wir 10 oder 9. Und das war ein Bravo-Sonderheft. Das heißt, wir sind über die Bravo zu Breakdance gekommen. Und das ist der ultimative Beweis dafür, dass das ja später auch immer wieder möglich ist. Und wir wollten dann ein Sonderheft haben, wo ein weißer Handschuh drin war und hatten dann weiße Handschuhe für Breakdance. Aber an sich hat mich die Bravo als solches ein Scheiß interessiert. Aber was für ein krasser Hinweis da, darüber kam auf eine spannende, riesige, fucking riesige Welt. Hip-Hop, ja. Und das, weiß ich, ist später bei ganz vielen Leuten passiert, die uns begegnet sind. Ich glaube auch dann, dass Leute, die uns irgendwie bei irgendwelchen Pop-Shows gesehen haben, über uns überhaupt Kolchose und dann wiederum Max und Freundeskreis gesehen haben und so, oh, wie krass, boah.
Ja, manche haben Freundeskreis und Max Herre wahrscheinlich auch erst über diesen Jesus von Benson-Artikel in der Bravo kennengelernt. Das gehört ja auch irgendwie zur Wahrheit.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Wir haben ja versprochen, euch zu verraten, was noch alles nach dem Artikel passiert ist. Und hier kommt jetzt eine sehr abgefahrene Story, von der kaum jemand weiß. Auch viele Rapper nicht, denen wir davon erzählt haben. Jan Delay auch, hatte keine Ahnung.
Die Story kannte ich nicht, krass.
2 Wochen, nachdem im August 99 der Jesus von Benstown-Artikel in der Bravo erschienen ist, hat die DPA, die Deutsche Presseagentur, einen brisanten Brief erhalten und daraus folgende Meldung gemacht.
München, Stuttgart, DPA. In einem offenen Brief hat sich das Jugendmagazin Bravo beim Sänger der Stuttgarter Hip-Hop-Gruppe Freundeskreis entschuldigt. In einem Porträt hatte das Blatt den gelockten und vollbärtigen Max Herre als Jesus von Benstown, seinen Szeneclub als Pilgerstätte und seine Anhänger als Jünger bezeichnet. Die Folge: wütende Proteste, nicht etwa von Seiten der schwäbischen Hip-Hop-Truppe, sondern von den Bravo-Lesern. Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen und bei allen Menschen entschuldigen, heißt es in dem Schreiben des verantwortlichen Bravo-Redakteurs. Lange Haare, ein Bart und idealistische Textaussagen machen eben noch keinen Jesus.
Ja, das ist krass. Also, eine offizielle Meldung der DPA, der Deutschen Presseagentur, die ist rausgegangen an alle Medien, ne? Und basierend eben auf einem Brief, angeblich von der Bravo. Und das Krasse ist, der war gar nicht von der Bravo. Das war also eine Fälschung. Und die DPA, die hat dann nochmal eine weitere Meldung rausbringen müssen, wo man eben dann eine Richtigstellung veröffentlicht hat und gesagt hat, ja, wir sind da wohl auf eine Fälschung reingefallen. Es hat alles gar nicht so gestimmt. Also das ist schon sehr, sehr krass.
Total. Wie konnte das passieren, dass die DPA, ne, die renommierte DPA, wie du schon sagst, darauf reinfällt? In der Stuttgarter Filiale der DPA war eben dieser vermeintliche offene Entschuldigungsbrief eingetrudelt, auch mit dem Absender des Chefredakteurs anscheinend. Ne? Die DPA hat da eine Meldung draus gemacht. Und beim Bauer Verlag, wo die Bravo erscheint, war man dann natürlich darüber wieder total erstaunt. Wenn man sich dachte, wir haben uns nicht entschuldigt. Ja, diese Entschuldigung gab es nicht. Und so ist das Ganze dann aufgeflogen.
Wir haben natürlich mal nachgehakt, wie es denn so weit kommen konnte, weil, also ich kann es mir nicht erklären, ne? Weil es gab ja, wie gesagt, einen Brief, aber irgendjemand muss es ja gefälscht haben. Vielleicht kann uns Max Herre ein bisschen mehr darüber erzählen.
Ja, erstmal haben wir, weiß gar nicht, wer der Medienanwalt war, haben wir gesagt, du, es gab ein Interview und da sind ja Zitate drin und haben das erstmal, glaube ich, dann einstweilige Verfügung hingestellt, könntest du so nicht machen und so, da passiert natürlich nichts, was eh schon draußen ist. Und dann hatten wir eine Freundin, die im Haus gearbeitet hat, wo auch die Redaktion saß und die hatte plötzlich einen Stapel Briefpapier mit dem Bravo-Stempel oder was das auch immer war, ne, oben drauf. Und dann hatten wir plötzlich dieses Briefpapier und haben vom Chefredakteur, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß,
Jürgen Stolberg,
haben wir in seinem Namen einen Brief verfasst, wie pietätlos das gewesen ist, Jesus so durch den Dreck zu ziehen über so einen Rap-Artist und so weiter. Und er hat dann sozusagen öffentlich eine Entschuldigung geschrieben und hat die per DPA versendet. Und dann war da, glaube ich, kurz mal Ärger in der Redaktion.
Krasse Geschichte. Ich habe die selbst gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Nee, null. Mega krasse Geschichte. Und jetzt aber hier nochmal zur Einordnung, wie Max Herre das aus heutiger Sicht alles sieht.
Ja, also ich erzähle es mit Abstand, weil wir das natürlich heute anders machen würden. Auf jeden Fall ist es natürlich Quatsch. Und jedem jungen Artist und jeder jungen Künstlerin da draußen rate ich einfach, wenn Dinge passieren, die einem nicht passen, es sei denn, man wird richtig verunglimpft und muss sich wehren, dann ja, ist es manchmal gut, solche Dinge über sich ergehen zu lassen und sie einfach versickern zu lassen im großen Rauschen, medialen Rauschen.
Ja, wobei es ja schon sehr witzig war.
Ja, voll, ja. Und sehr originell, da muss man erstmal drauf kommen, so eine Story an den Start zu kriegen, die dann auch noch funktioniert.
krasse Geschichte, die tatsächlich auch nicht jeder kennt. Aber dafür sind wir ja auch da hier in dem Podcast. Und in der nächsten Folge, da haben wir noch so eine weitere Story aus Stuttgart, die zumindest im Detail viele nicht kennen. Es geht um Massive Töne und um die Trennung von Vasi und vor allem halt eben darum, wie das wirklich mit der Trennung gelaufen ist.
Wenn man Solokünstler ist, dann kann man sich ja verhalten, wie man möchte. Aber wenn man halt in einer Band ist, dann muss man halt teamfähig sein. Und da haben sie einfach nicht so harmonisiert, sage ich jetzt mal.
Wir feiern außerdem gemeinsam beim Hip-Hop Open in Stuttgart mit Stars wie Snoop Dogg oder LL Cool J. Wir sprechen aber auch über das, was schiefgelaufen ist. Wenn du zum Beispiel als Jan Delay gedacht hast, du bist Headliner, es dann aber doch ganz anders kommt.
Man ist Headliner, bringt eine geile Lightshow mit und dann kommen die Wichser zu spät, man muss früher spielen und im Hellen.
Wer sind denn die Wichser, Felix? Ha?
Ja, das sagen wir in der nächsten Folge.
Also, wenn ihr erfahren wollt, wer die Wichser wirklich sind, dann schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart.
Das war Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart. Ein ARD-Podcast, produziert von SWR3. Die Hosts und Autoren sind Felix Leibelt und Alexander Sandy Franke. Produktion und Sounddesign von Jens Baumgart. Redaktion und Distribution Jo Bischofberger und Sandra Herbsthofer. Schnitt Jens Baumgart, Michael Wagner und Larissa da Silva Matthijs. Doku-Team Steffen König, Jonas Keinert. Sprecherin im In- und Outro Daniela Hilb. Aufnahmeleitung Alina Heikel. Projektleitung Marc Bürkle.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Reclaim Tic-Tac-Toe. 4 Folgen über die allererste Girlband Deutschlands und warum Ricky, Jessie und Lee dann doch mehr hinterlassen haben als eine katastrophale Pressekonferenz und einen Satz, der sich ins kulturelle Gedächtnis gegraben hat. Und das klingt so.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
Wie konnte es so weit kommen? Und warum erinnern wir uns heute nur noch an diesen einen Moment? Ich bin Merit Reh und in 4 Folgen erzähle ich euch die ganze Geschichte von Tic-Tac-Toe. Von 3 jungen Frauen of Color, die Mitte der 90er über Rassismus, Sucht und weibliche Wut rappen, als dafür in den deutschen Charts noch kein Platz war. Es geht um die Macht der Medien und um eine Band, deren Einfluss bis heute unterschätzt wird. Reclaim Tic-Tac-Toe, jetzt in ARD Sounds.